manche Bereiche in Deutschland würden gar nicht mehr funktionieren, hätten wir nicht polnische Menschen, die da mithelfen. Ja, wir haben eine starke Polarisierung in Polen und die Kirche ist davon genauso betroffen wie der Rest der Gesellschaft. Deutschland hat größtes Interesse daran, dass Polen stabil bleibt und dass wir zusammen gemeinsam die Ostflanke der NATO gegen den russischen Revanchismus und Revisionismus verteidigen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Macht was Podcast. Heute geht's in die internationale Politik, würde ich mal behaupten. Wie ganz oft haben wir uns einen richtigen Top-Experten vors Mikro geholt. Und da wir heute über Polen und die deutsch-polnischen Beziehungen sprechen wollen, insbesondere, habe ich gedacht, wer könnte da der bessere Experte sein als jemand, der oder die vor Ort war in Polen und dort Politik hautnah erlebt hat, intensiv gearbeitet hat und heute zum zweiten Mal in der Macht was Gästeliste ein Botschafter AD. Der Rolf Nickel ist heute hier, war über lange Jahre Botschafter in Warschau für die Bundesrepublik Deutschland, hat dort Polen sehr gut kennengelernt und hat zu vielen Punkten eine klare Meinung und kann uns auf eine, ich sag mal, deutsch-polnische Reise so ein Stück weit mitnehmen. Herr Nickel, herzlich willkommen hier bei uns vor Mikro. Schön, dass Sie da sind. Und ja, ich habe schon gesagt, Sie waren Botschafter. Das ist aber wahrscheinlich nicht alles, was man zu Ihnen als Person sagen kann. Deshalb wollen Sie sich vielleicht in zwei, drei Sätzen einfach mal selber vorstellen.
Sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung, Herr Siegler. Ich freue mich, dass Sie Interesse da an dem Thema Deutschland-Polen haben. Ich freue mich aber auch, dass Ihre Hörer und Hörerinnen und Hörer Interesse an diesem so wichtigen Thema haben. Ich bin war 6 Jahre lang Botschafter in Warschau von 2014 bis 2020, habe im Jahre 2015 den Regierungswechsel von der alten Regierung zu der neuen Regierung unter Jarosław Kaczynski miterlebt und bin jetzt im Ruhestand, also wenn man das so bezeichnen kann. Ich bin nämlich Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und Vizepräsident des Deutschen Polen-Instituts. Bin also sozusagen immer noch sehr verwachsen mit den Themen, mit denen ich mich auch in meiner aktiven Zeit auseinandergesetzt habe.
Sie sind sozusagen im Unruhestand, wie man.
Kann man das sagen, ja. Und vielleicht zur Einordnung für Ihre Hörer. Ich habe in meiner über 40-jährigen Karriere im Auswärtigen Amt unter 3 verschiedenen Bundeskanzlern gearbeitet, in der außenpolitischen Abteilung unter Kohl, Schröder und unter Merkel und habe dadurch immer wieder einen guten Einblick in die Entwicklung der Beziehungen zu unseren Nachbarländern bekommen.
Ja, vielleicht bevor wir auf Polen und die deutsch-polnischen Beziehungen eingehen, die aus unterschiedlichsten Gründen ja wichtig sind, irgendwie geschichtlich, die Geschichte hat in beiden Ländern tiefe Spuren hinterlassen, aber auch ganz, ganz aktuell im Zusammenhang mit dem russischen Überfall auf die Ukraine und den Aktivitäten, die es da im Westen sozusagen in der EU gibt in Bezug auf Waffenlieferungen etc. Auch da spielt das deutsch-polnische Verhältnis ja eine sehr große Rolle. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein, vielleicht kurz auch. Sie haben ja dann mit sehr vielen, ich sag mal, sehr mächtigen Leuten zusammengearbeitet, Bundeskanzler, Außenminister, dann als Botschafter in Polen auch direkten Draht zur polnischen Regierung. Macht das was mit einem persönlich, wenn man, also ich sag mal so, Sie rufen im Kanzleramt an und Angela Merkel nimmt auch das Telefon ab. Ja, das können wir jetzt nicht so viele von sich behaupten. Sie haben direkten Einfluss auf wirtschaftspolitische Themen. Das ist doch auch was in so einer Karriere, da wird ja auch viel Verantwortung, die man da.
Auf jeden Fall ist das mit viel Verantwortung verbunden. Also es ist jetzt nicht so, dass ich anrufe und Angela Merkel nimmt systematisch meine Anrufe an. Nein, dafür gibt es Wege der Kommunikation. Wir berichten ja auch immer von den Auslandsvertretungen über die jeweilige Entwicklung. Und das wird, wenn der Bericht wichtig ist, auch von den hohen Politikern zur Kenntnis genommen. Aber wir sind ja Apparate, die da funktionieren. Ja, also im Bundeskanzleramt und im Auswärtigen Amt. Wir haben verschiedene Hierarchieebenen und natürlich jeder hat da seine besondere Verantwortung. Und das ist eigentlich eine ziemlich geölte Maschine, die ganz gut funktioniert. Und wenn wir es gut machen, dann in der Tat, dann können wir also auch an den Auslandsvertretungen die Politik der Bundesregierung mitgestalten. Wir können jedenfalls Optionen aufzeigen, Szenarien präsentieren und dann ist es an den Politikern, die entsprechenden Schlussfolgerungen daraus zu ziehen oder eben auch nicht. Ja.
Ja, das heißt, wenn wir da die Arbeit als Botschafter beschreiben, dann sind Sie nicht nur sozusagen Repräsentant der Bundesrepublik in Warschau in dem Fall gewesen, sondern Sie haben schon die Beziehungen aktiv mitgestaltet und das insbesondere über Informationsfluss
Ja,
sozusagen. Kann man das
das
so
kann man
sagen?
schon, das kann man schon so sagen. Allerdings ist in den letzten Jahren, was wir sozusagen als Public Diplomacy bezeichnen, wichtiger und wichtiger geworden. Also nicht nur mit der Regierung oder mit den verschiedenen politischen Kräften im Land zu sprechen, sondern eben auch auf die Öffentlichkeit einzuwirken in Form von öffentlichen Auftritten, Reden, Fernsehauftritten und so weiter, ja.
Ja, kommen wir aber mal auf Ihre Arbeit in Polen als Botschafter. Ich habe ja zu Beginn schon gesagt, dass ich persönlich glaube, dass die deutsch-polnischen Beziehungen ich sag mal, eine gewisse Sonderstellung haben, auch historisch bedingt. Sie haben, glaube ich, aus ähnlichem Grund auch ein Buch geschrieben, gerade um da tiefer einzugehen. Ich glaube, es heißt Feinde, Fremde, Freunde. Wie würden Sie die deutsch-polnischen Beziehungen bezeichnen, Stand heute. Wie ist es heute, wenn man es kurz zusammenfassen würde? Und warum glauben Sie, dass gerade die deutsch-polnischen Beziehungen oder polnisch-deutschen Beziehungen so wichtig für uns sind?
Also zum einen sind die deutsch-polnischen Beziehungen auf der Ebene der Zivilgesellschaft und der Wirtschaft nicht nur sehr bedeutsam, sondern auch sehr gut. Polen und Deutschland haben im letzten Jahr einen Handelsaustausch gehabt von 167 Milliarden Euro. Damit ist Deutschland nicht nur bei weitem der wichtigste Handelspartner Polens, sondern Polen ist auch, je nachdem, ob Sie Export oder Import betrachten, der viert- bzw. fünftgrößte Wirtschaftspartner Deutschland. Das wissen viele in Deutschland nicht. Und wenn man die vier sogenannten Visegrad-Staaten zusammennimmt, also neben Polen, Tschechische Republik, Slowakei und Ungarn, dann sind die bei weitem, ist der Wirtschaftsaustausch mit denen bei weitem größer als mit unserem größten Handelspartner, der Volksrepublik China. Ja, also das unterstreicht schon mal die enorme Bedeutung, und die zivilgesellschaftliche Zusammenarbeit ist eben auch sehr intensiv. Städtepartnerschaften, Universitätskooperationen, die Zusammenarbeit über die Grenze hinweg, die Zusammenarbeit im Zoll, die Zusammenarbeit mit der Polizei. Da gibt es ja gemeinsame Grenzbüro, Grenzpolizeistelle in Świerczko auf der Autobahn von Frankfurt oder nach Warschau. Also diese zivilgesellschaftliche Zusammenarbeit und die wirtschaftliche Zusammenarbeit sind solide Grundlagen, auf denen die deutsch-polnischen Beziehungen ruhen. So, jetzt gibt es natürlich auch die politischen Beziehungen, und da gibt es eine Reihe von Problemen. Ja, das ist zum einen der Streit zwischen der Europäischen Union und Polen über die Rechtsstaatsproblematik. Das ist zum zweiten die Auseinandersetzung um die Geschichte, also auch die Frage von Entschädigungen, die von den Polen gefordert wurden. Und das Letzte ist vielleicht das Problematischste, die bis vor kurzem noch sehr unterschiedlichen Vorstellungen zur Gestaltung unserer Beziehung zu unserem östlichen Vorfeld, also insbesondere Russland, die Ukraine und natürlich auch die Energiesicherheitspolitik. Also, wenn Sie so wollen, ein gespaltenes Bild zwischen einer soliden Grundlage und noch einer Reihe von Problemen im politischen Bereich.
Ja, vor unserem Gespräch habe ich mal so überlegt, was sind eigentlich meine persönlichen Erfahrungen mit Polen, also mit Menschen aus Polen, aber auch in Polen. Und im Prinzip ist es so, keine Ahnung, man fährt mal irgendwie nach Polen in den Urlaub irgendwie. Das ist alles relativ entspannt. Man kommt dort sehr gut klar. Wenn man an einem Sonntagabend auf der A20 hier die Ostseeautobahn aus Mecklenburg Richtung Hamburg fährt, dann ist quasi gefühlt jedes dritte Fahrzeug hat irgendwie ein polnisches Kennzeichen. Das heißt, viele Pendler aus Polen, die in Deutschland arbeiten, sind da unterwegs. Ist fast schon ein Klischee, wenn man sagt, ich gehe auf eine Baustelle und die meisten Leute auf der Baustelle reden irgendwie Polnisch, was ja auch einen starken Impact hat sozusagen auf unsere Volkswirtschaft, ja. Das heißt, Mein Gefühl ist, die Vernetzung, also nicht nur der Grad des Wertes, der ausgetauscht wird, ist oder die Höhe des Wertes ist da spektakulär fast schon, sondern es gibt auch eine ganz starke Vernetzung der Gesellschaften miteinander.
Können Sie das bestätigen? Absolut. Also die polnischen Handwerker sind in der Tat großartig. Die Polen können insgesamt sehr gut improvisieren und das wird in anderen Zusammenhängen dann gelegentlich auch zu Reibereien. Also wenn es um die Organisation von Besuchen zum Beispiel geht, da ist Improvisation auf deutscher Seite nicht unbedingt so gefragt. Aber nein, für die bei den Handwerkern zum Beispiel ist das sehr stark. Manche Bereiche in Deutschland würden gar nicht mehr funktionieren, hätten wir nicht polnische Menschen, die da mithelfen. Also das ist ohne Zweifel eine starke Vernetzung, die da ist. Und es gibt auch, also ich bin ja dann viel auch in Polen unterwegs gewesen, es gibt auch eine große Sympathie der Menschen. Ja, die sind sehr offen und je weiter man von Warschau entfernt ist, desto weniger kommen diese politischen Dinge irgendwie zum Tragen.
Ja. Ja. Und was glauben Sie, woher kommt dann diese, ich sag mal, Diskrepanz zwischen auf der menschlich, / wirtschaftlich-gesellschaftlichen Ebene gibt es eine große Vernetzung und, ich sag mal so, der Pole, die Polin und der Deutsche oder die Deutsche kommen irgendwie gut miteinander klar, machen zusammen Geschäfte, irgendwie fahren gegenseitig irgendwie ins andere Land zum Urlaub machen, keine Ahnung, feiern im Zweifel halt auch zusammen. Also das funktioniert alles. Und auf der politischen Ebene hat man fast schon das Gefühl, als würde so ein Hauen und Stechen da sein, ohne dass es gar nicht mehr geht. Und der eine gibt dem anderen immer noch mal richtig schön einen mit, wenn er auch nur die Gelegenheit dazu bekommt. Woher kommt diese Diskrepanz?
Ja, also es ist schon so, dass Deutschland natürlich in der polnischen Innenpolitik eine wichtige Rolle spielt. Viel mehr als Polen in der deutschen Innenpolitik. Wir haben in diesem Jahr Wahlen in Polen. Ende des Jahres Parlamentswahlen, die beiden Camps liegen Kopf an Kopf. Es könnte zu einem Regierungswechsel kommen. Und Deutschland ist immer in der polnischen Innenpolitik ein wichtiger Faktor gewesen. Das ist das eine Element. Das zweite Element ist, dass die deutsch-polnische Geschichte natürlich sehr tragisch gewesen ist. Ja, wenn Sie sich anschauen, nicht nur natürlich der absolute Tiefpunkt der Besatzung im Zweiten Weltkrieg, aber die Beteiligung Deutschlands, Preußen-Deutschlands an den Teilungen Polens im 18. Jahrhundert zum Beispiel. Also, und gerade wenn Deutschland und Russland irgendwie zusammengearbeitet haben, dann wurde es für Polen eigentlich immer ungemütlich. Ja. Und die Polen verbinden eben mit Russland ganz andere historische Erfahrungen als wir. Für uns ist das Verhältnis zu Russland und zur Sowjetunion ein bisschen ambivalent, ja. Wir haben Perioden gehabt, in denen das gut funktioniert hat und in Perioden, in denen es sehr schlecht funktioniert hat. Für die Polen war das einheitlich negativ. Und das führt natürlich dazu, dass unterschiedliche historische Erfahrungen da sind, die den Dialog erschweren.
Ja, wenn ich es richtig sehe, wird aus EU-Perspektive sozusagen, wenn einige Gesetze, die in den letzten Jahren erlassen wurden, kritisch gesehen, und das scheint insbesondere die Medien- und Pressefreiheit zu betreffen und die Arbeit der polnischen Justiz. Bei der Medien- und Pressefreiheit ist mein Verständnis, dass es darum geht, auch insbesondere, wer darf eigentlich welche Medienunternehmen besitzen, dürfen auch ausländische Unternehmen investieren. Und beim Thema Justiz geht es insbesondere auch darum, dass die Richter sozusagen, wie unabhängig die ihre Urteile fällen. Wie haben Sie die Veränderung wahrgenommen in Polen? Also ist es tatsächlich, ich sag mal, so ein Rechtsstaatlichkeitsproblem, was wir da in Polen sehen? Also gibt's das wirklich oder ist das so ein Stück weit auch nur die deutsche Perspektive vielleicht und eigentlich ist in Anführungsstrichen gar nicht so schlimm?
Also das Erste, was ich dazu sagen möchte, ist, dass das ein Problem ist zwischen der Europäischen Union und Polen. Ja, es ist kein bilaterales Problem und ich warne davor, das Problem zu bilateralisieren. Es geht um die Einhaltung der Grundwerte der Europäischen Union. Wir haben ein echtes Problem bei der Rechtsstaatlichkeit. Wir haben bei der Presse wäre ich schon ein bisschen vorsichtiger, weil es gibt natürlich eine stark politisch kontrollierte elektronische Medien, also Fernsehen vor allen Dingen, ja, das ist schon so, ja. Das ist schon ziemlich, ziemlich viel Propaganda. Aber es gibt eine sehr variantenreiche und auch durchaus aufmüpfige private Presse, der man immer mal wieder durch die ein oder andere Maßnahme das Leben auch ein bisschen schwerer macht. Aber ich würde nicht sagen, dass wir ein systemisches Problem der Meinungs- und Pressefreiheit haben. Ja, also natürlich versucht man, hat oder hat man versucht, den größten Sender, den größten privaten Fernsehsender, der den Amerikanern gehört und das größte amerikanische Investment in Polen darstellt, auszuboten. Das ist aber nicht gelungen. Und auch andere Medien in Polen, die in Besitz deutscher Verlagshäuser oder deutsch-schweizer Verlagshäuser sind, sind weiter am Markt und sind wirtschaftlich auch durchaus gut dabei. Ja, also da wäre ich dann doch ein bisschen vorsichtig, wenn man das so allzu sehr über einen Kamm schert.
Das heißt, Sie würden jetzt nicht, ich sag mal so, Polen in der Beziehung mit Ungarn beispielsweise vergleichen. Da hat die Katharina Barley bei uns im Podcast mal gesagt, dass in Ungarn haben wir halt irgendwie ein massives Problem, insbesondere auch beim Thema Meinungs- und Pressefreiheit. Also wir in Anführungsstrichen, also die EU sieht dort ein massives Problem. Das würden Sie jetzt in Polen nicht ganz so ausgeprägt sehen. Was mich auch stark interessiert in Bezug auf Polen ist die Rolle der Religion. Ganz oft hat man den Eindruck, dass sozusagen der katholische Glaube in Polen in der Öffentlichkeit eine viel größere Rolle spielt, als Religion meinetwegen in Deutschland eine Rolle spielt. Ist das auch Ihre Wahrnehmung gewesen vor Ort und ist vielleicht auch Handeln politischer Entscheidungsträger auch, ich sag mal, so ein Stück weit dann auch geprägt vom Glauben?
Also ich würde unterscheiden zwischen Religion und Kirche in dem Zusammenhang. Ja, es gibt einen großen Einfluss noch immer, der ist auch ein bisschen zurückgegangen, aber es gibt einen großen Einfluss der Kirchen. Und der Einfluss der Kirchen ist aber jetzt nicht so, wie viele sich das in Deutschland vorstellen. Ja, ist also diese erzkonservative Institution, die jetzt also die Peace dazu bringt, in verschiedenen gesellschaftspolitischen Fragen, Abtreibung, Homosexualität und so weiter, eine Haltung einzunehmen. Nein, ich glaube, es ist mehr. Also zum einen die polnische katholische Kirche, und die sind ja zu 90% katholisch, ist genauso gespalten wie der Rest der Gesellschaft. Ja, wir haben eine starke Polarisierung in Polen und die Kirche ist davon genauso betroffen wie der Rest der Gesellschaft.
Ja, und Sie sagten gerade, dass jetzt die, ich sag mal, in meinen Worten formuliert, die katholische Kirche nicht diejenige ist, die Kaczynski und seine Partei treibt, sozusagen die Themen wie das Abtreibungsrecht oder sonstige Freiheitsthemen einzuschränken.
Das stimmt schon, ja. Also in einigen Bereichen, also etwa in der Familienpolitik, da treibt die katholische Kirche die PiS-Regierung schon. Aber das ist bei weitem nicht alles.
Ja. Yeah. Es gibt Themen, wo die konservative Regierung vielleicht auch aus deutscher Perspektive das Rad der Zeit vielleicht auch so ein bisschen zurückdrehen möchte, irgendwie das Abtreibungsrecht, irgendwie die Gleichstellungsthemen, vielleicht auch Klimaschutzthemen und ähnliches, das, was wir in Deutschland eher so als notwendige Modernisierung unserer Gesellschaft sehen. Was ich mich frage manchmal ist, wenn ich so, also Polen, die ich getroffen habe, waren alle irgendwie durchaus weltoffen und relativ entspannt unterwegs. Wie sieht's der Pole oder die Polin auf der Straße sozusagen solche Themen? Ist das was, wo gesagt wird, ja, nee, ist schon richtig, irgendwie, dass wir da genauer drauf schauen? Oder gibt's da dann doch eher, ich sag mal, Widerstand?
Es kommt ganz drauf an, mit wem Sie sprechen. Also in den großen Städten gibt es natürlich viele Kräfte, die sich für eine Modernisierung der Gesellschaft einsetzen. Aber Polen besteht eben auch aus vielen ländlichen Gebieten und da ist die PiS stark. Und Jarosław Kaczynski hat ja die sogenannte konservative Revolution ausgerufen, wobei nicht ganz klar ist, ob das sozusagen eine Methode ist oder ein Endziel. Aber da gehört natürlich, so, die gehören diese Themen natürlich rein. Ich würde einen Unterschied machen zu dem Thema, was Sie auch angesprochen haben, der erneuerbaren Energien und so. Ja, also da hat es lange Zeit in Kohlen das Verständnis gegeben, ja, wir können uns nicht ändern, weil wir hier also wichtige, die Kohlelobby und die Bergarbeiter, das sind wichtige Gruppen, mit denen man sich am besten nicht anlegt. Aber da hat es wirklich eine Veränderung gegeben. Polen ist jetzt wirklich bereit, auch in erneuerbare Energien zu investieren. Und da ergeben sich im Übrigen auch erhebliche Möglichkeiten der Kooperation zwischen Deutschland und Polen. Ja. Also insofern würde ich, das ist etwas komplizierter als nur hier sozusagen, hier sind die einen und da sind die anderen. Ja. Sondern es gibt durchaus Möglichkeiten der Kooperation in dem Zusammenhang.
Ja, und wenn wir da bei den Kooperationen bleiben, was sind denn, wir reden, wenn wir über Polen reden, ist mein Eindruck ganz oft darüber, wo wir nicht einer Meinung sind, wo wir gegenseitige Forderungen gegebenenfalls stellen, also Stichwort Reparationszahlungen, die Polen haben möchte und die von Deutschland immer wieder abgelehnt werden, der Umgang Deutschlands mit Russland bis Februar letzten Jahres, der Umgang mit Energie aus Russland bis Februar letzten Jahres. Das sind alles Themen, wo man mal behaupten würde, da ist man so überhaupt nicht aligned, wie man so schön sagt. Aber es gibt ja sicherlich auch Themen, wo Deutschland und Polen sehr, sehr gleichgelagerte Interessen haben, oder? Also was würden Sie da, gibt es da Sachen, die man so herausgreifen kann und sagen kann, bei diesen drei Punkten, da sind stürmen wir sozusagen in die gleiche Richtung?
Ja, also ich denke zum Beispiel in der Frage des Binnenmarktes, der Weiterentwicklung des Binnenmarktes sind wir in vielen Fragen, stimmen wir überein. Wir haben auch eine ähnlich stabilitätspolitische Ausrichtung, wie die Polen, ja, so dass es eigentlich aus unserer Sicht sehr viel Sinn machen würde, wenn Polen Teil des Euro wäre es, ja. Das sind sie aber nicht und werden es auf absehbare Zeit auch sicherlich nicht werden, weil die Regierung das ablehnt. Aber sozusagen, es gibt da durchaus diese Dinge und auch wenn das von Polen nicht immer so verstanden wird, aber Deutschland steht jetzt nach der Zeitenwende felsenfest an der Seite der Mitglieder der NATO auf der Ostflanke. Ja, wir haben den Polen jetzt ja kürzlich erst diese Patriot-Raketen geliefert. Wir führen einen Verband in Litauen, das soll alles aufgestockt werden und so weiter. Also Deutschland hat größtes Interesse daran, dass Polen stabil bleibt und dass wir zusammen gemeinsam die Ostflanke der NATO gegen den russischen Revanchismus und Revisionismus verteidigen.
Ja, und wenn wir jetzt als Deutsche sagen, wir möchten das Verhältnis zu Polen nochmal signifikant verbessern. Sie haben ja gesagt, auch die unterschiedlichen Bundeskanzler, unter denen Sie gearbeitet haben, alle haben an diesem Verhältnis sozusagen oder Verbesserung des Verhältnisses gearbeitet. Und trotzdem würde ich behaupten, da ist noch viel Luft nach oben. Jetzt insbesondere auf der politischen Ebene. Was sind da so die Themen, wo Sie sagen, irgendwie die drei Stellschrauben müssten wir jetzt drehen, vielleicht auch wir gemeinsam mit den Polen und dann landen wir bei, in Anführungsstriche, Friede, Freude, Eierkuchen und alles ist gut miteinander? Oder sagen Sie, das beschäftigt uns auch noch die nächsten 50 Jahre?
Also Friede, Freude, Eierkuchen weiß ich nicht. Aber natürlich gibt es eine Reihe von Punkten, die für Deutschland wichtig sind. Das eine ist, wir müssen eben dieses verloren gegangene Vertrauen wieder aufbauen, das dadurch entstanden ist, dass die deutsche Russland-Ukraine- und Energiesicherheitspolitik gescheitert ist. Dazu gehört es, dass wir eine ehrliche Aufarbeitung dieser Politik in Deutschland betreiben. Ich mache in dem Zusammenhang den Vorschlag, eine Enquete-Kommission einzusetzen, die sich genau mit diesen Fragen beschäftigt. Und zwar nicht, welche individuellen Verantwortlichkeiten waren da, wer hat zu welchem Zeitpunkt unter welchen Dingen falsche Entscheidungen getroffen, sondern es ist doch so, dass sukzessive Bundesregierungen mit großer Unterstützung der Wirtschaft und der Öffentlichkeit eine Politik betrieben haben, die dann am Ende gescheitert ist. Ja. Und das zu analysieren und daraus die Schlussfolgerungen für die Zukunft zu ziehen, ja, was bedeutet das für die inhaltliche Gestaltung der Beziehung zum Beispiel mit China, ja? Was bedeutet das auch für die institutionelle Aufstellung der deutschen Außenpolitik? Also Stichwort nationaler Sicherheitsrat oder was immer Sie da wollen, ja? Also das scheint mir ein ganz, ganz wichtiger Aspekt zu sein. Der zweite Aspekt, wir müssen in der Tat schauen, dass wir in der Frage jenseits der Diskussion um die Entschädigung, die rechtlich ist das Thema abgeschlossen, aber können wir vielleicht durch dieses Projekt des Ortes Erinnerns und der Begegnung mit Polen, also das sogenannte Polendenkmal, hier weiteres Vertrauen schaffen? Da war ich ja Vorsitzender der Expertenkommission, die schon im September 2021 ein Konzept vorgelegt hat, und es ist sehr, sehr langsam, wie das jetzt vorangeht. Also da, glaube ich, kann man auch sehr viel machen. Der dritte Punkt, den ich in meinem Buch auch erwähne, ist, dass wir sozusagen die Entscheidungsmechanismen in der Europäischen Union revitalisieren. Also zum Beispiel das Weimarer Dreieck, ja, hat sich ja jetzt getroffen am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz auf der Ebene der Präsidenten beziehungsweise des deutschen Bundeskanzlers. Und wenn wir über Fragen reden, die die Ukraine betreffen, dann müssen wir selbstverständlich auch die Ukraine mit dazu. Also Weimarer Dreieck plus Ukraine für alle Fragen, die die Ukraine betreffen, hielte ich für sehr sinnvoll.
Ja, wie ist das eigentlich dann, wenn diese Themen kommen und man ist da so als Botschafter in Polen? Jetzt habe ich verstanden, irgendwie, wenn Sie anrufen, geht die Kanzlerin oder ging der Kanzler nicht direkt irgendwie ans Telefon, aber es gab ja schon auch die eine oder andere Irritation dann auch in den 2010er Jahren. Ruft schon mal jemand aus dem Kanzleramt an und sagt, Herr Nickel, erklären Sie uns mal, was ist da jetzt genau los? Irgendwie, warum haben die schon wieder so eine Quatschforderung
gestellt? Also es ist schon so, dass vom Botschafter vor Ort erwartet wird, dass der aktuelle Entwicklungen berichtet, ohne dass er deswegen einen Anruf aus dem Kanzleramt bekommen muss. Das gehört zur Grundausstattung der Botschaft, dass sie über diese relevanten Vorgänge berichtet. Manchmal, wenn zum Beispiel im Vorfeld von Besuchen, dann finden diese Botschaftsberichte dann durchaus auch Eingang in die Vorbereitung der Gesprächsunterlagen. Also.
Ja. Und über die Jahre, vielleicht, wir haben jetzt relativ viel, ich sag mal so, die ernsten Themen besprochen und ja, irgendwie Wirtschaft, Politik und sowas, aber noch gar nicht so persönliche Erfahrungen und Anekdoten. Vielleicht einfach mal so zum Abschluss in die Richtung gefragt. Sie waren viele Jahre in Warschau. Gab es da so das eine oder andere, wo Sie sagen, das war typisch polnisch, was ich da erlebt habe. Das hat mir das Land irgendwie besonders sympathisch gemacht. Vielleicht war auch irgendwas besonders Lustiges oder auch irgendwas besonders Erkenntnisreiches, was passiert ist so während Ihrer Arbeit.
Ja, also ich kann natürlich jetzt nicht die ganzen Anekdoten verraten, die im Buch stehen. Dann möchte keiner mehr das Buch kaufen. Nein, aber meine Frau und ich, wir waren in diesen 6 Jahren sehr glücklich in Polen. Wir haben sehr viele Freunde gefunden. Wir haben sehr viele auch Leute aus dem Kulturbereich gesehen. Wir haben die Ann-Sophie Mutter bei uns in der Residenz gehabt. Wir haben Konzerte gemacht. Wir haben Theaterveranstaltungen gemacht. Wir waren wirklich sehr, 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 sehr engagiert und haben auf die Art und Weise Polen doch in einer Art und Weise kennengelernt, wie man sonst wahrscheinlich nicht kennenlernen würde. Und ja, also ich meine, es gibt natürlich Anekdoten, aber das ist jetzt eher so eine Geschichte. Da habe ich an einer Veranstaltung am 9. Mai teilgenommen. Das ist ja der Europatag, ja. Und dann gab es anschließend eine Demonstration, in der ich da auch dann da reingeraten bin, obwohl ich es nicht wollte, und hatte meine bayerische Janke an, ja. Und da kam ein polnisches Medium auf die Idee, der deutsche Botschafter bewege sich in Polen in Uniform herum. Also ich hatte allergrößte Mühe, anschließend sozusagen die steigende Unruhe auf Twitter wieder zu beruhigen. Also solche Dinge hat's halt auch gegeben, und das muss man dann halt mit der nötigen Ruhe und Gelassenheit nehmen.
Und dann passiert es wieder, wenn das die internationale Presse sieht, dass alle Welt denkt sozusagen, die Bayern sind die Deutschen sozusagen und die Deutschen sind die Bayern. Jetzt wissen wir, wo es herkommt, dieses Missverständnis. Okay, lieber Henning, herzlichen Dank fürs Gespräch. Hat Spaß gemacht. Ich habe das eine oder andere gelernt. Außer nochmal darauf hinzuweisen, dass wir den Titel Ihres Buchs nochmal in den Shownotes nennen und auch das Buch verlinken. Gibt es noch irgendwas, was Sie den Hörerinnen und Hörern mitgeben wollen? Vielleicht auch sowas wie einfach, fahrt mal nach Polen und schaut es euch an?
Ja, ich glaube in der Tat, das wäre ein guter Ratschlag. Und nehmt wahr, wie wichtig Polen ist und noch geworden ist. Ja, Polen wird in der jetzigen Konstellation noch sehr viel wichtiger werden, als es in der Vergangenheit schon war. Also schaut euch um, fahrt hin, redet mit den Leuten und das wird für viele, glaube ich, ein Eye-Opener sein. Ja, also die Sprache ist schwer, das stimmt, ja. Das ist nicht jedermanns Sache, aber die Menschen sind wirklich toll und das kann ich nur jedem empfehlen.
Und aus eigener Erfahrung weiß ich, zumindest in den Großstädten und in den Urlaubsregionen spricht man in Polen auch ganz gut Englisch. Also damit kommt man auch klar und der eine oder andere spricht auch Deutsch dort vor Ort. Also keine Sprachkenntnisse ist keine Ausrede fürs Nicht-Hinfahren. Genau. Herr Nickel, herzlichen Dank. Schön, dass Sie dabei waren und ich bin gespannt, wie die Reaktionen unserer Hörer und Hörer auf die Podcast-Folge sind. Danke Ihnen.
Ich danke Ihnen ganz herzlich. Alles Gute.
Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart. Für die Macherinnen und Macher unseres Podcasts, inklusive meiner Person, Michael, der ja hier netterweise diesen Podcast hosten darf. Für uns alle wäre es das größte Kompliment, wenn ihr dem Macht-Was-Podcast eine 5-Sterne-Bewertung und einen positiven Kommentar auf Apple Podcast oder einer anderen von euch genutzten Podcast-App hinterlasst. Wir freuen uns auch, wenn ihr dem Macht-Was-Podcast auf Instagram, Facebook, LinkedIn oder Twitter folgt. Schreibt uns dort gern Nachrichten, kommentiert unsere Episoden, übt gern auch Kritik und macht uns gern auch Vorschläge für Gäste, die ihr mal bei uns im Gespräch hören wollen würdet. Vielen Dank, viele Grüße und bis zur nächsten Folge. Alles Gute, bis dahin. Ciao.